Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in den Rest der schönen, großen, weiten Welt. Heute ist der 22. Oktober 2021. Draußen ist es neblig, aber neben mir ist alles klar. Andreas, guten Morgen.
Naja, so klar ist es irgendwie alles gar nicht, wenn ich mir die Nachrichtenmeldung ansehe. Aber zum Wetter ist es tatsächlich ein großer Nebel, der jetzt hier noch auf dem Boden liegt hier oder hier bei uns sich langsam den Berg hochfräst gewissermaßen. Aber im Vorfeld sehen wir trotzdem noch schwach unsere farbigen Bäume und die halten sich wacker gegen diese Vernebelung. Also heute wird es trotzdem nachher sonnig werden und es werden um die 20 Grad erwartet heute Nachmittag.
Sowas nennt man übrigens Wetterphänomene, wenn ein Nebel sich den Berg hochfräst, während der See stumm vor sich hin changiert.
Genau, der changiert natürlich, aber ich kann es leider nicht sehen, weil da fräst ja jetzt der Nebel dazwischen.
Ja, also so ist das hier. Bei euch ist das ganz gewiss völlig anders. Andreas hat es gerade schon gesagt. Wir haben eigentlich ein wachsendes Potenzial an Meldungen, dass man ehrlich gesagt überhaupt kaum noch durchkommt. Und wir gucken uns hier oft an und sagen, ja, was sollen wir denn jetzt noch bringen? Wie sollen wir es bewältigen? Ich werde mich nicht lange mit dieser Vorrede aufhalten, aber eines ist klar, die Welt befindet sich in einem vollkommenen Umbruch, in einer Transformation, für die die Mikrobe verantwortlich gemacht wird, für diese Transformation, aber eben auch der Klimawechsel. Wie sinnvoll das Ganze ist, wie richtig das Ganze ist und wie falsch das Ganze ist, das werden wir alles sehen, das werden wir auch herausfinden, wenn nicht heute, dann eines Tages. Auf jeden Fall schauen wir jetzt schon eigentlich mit beklommenem Blick auf das, was uns so die Nachrichtenlage nicht nur in den Mainstream-Medien liefert, sondern eben natürlich auch bei allen anderen alternativen und freien Medien. Wir versuchen hier immer einen Mix zu geben, einen Überblick aus möglichst vielen Nachrichtenquellen. Ihr seht, wir haben viel Welt, FAZ, Bild, Spiegel verlinkt und besprechen das auch hier im Podcast. Aber auf der anderen Seite natürlich auch freie Medien, alternative Medien. Inzwischen weiß man übrigens gar nicht mehr, wer gehört noch zu wem, wenn ich mir die Streitigkeiten und Auseinandersetzungen bei der Bild-Zeitung im Springer Verlag ansehe, dann weiß man gar nicht mehr, auf welche Seite gehören die eigentlich. Denn da war zum Beispiel aufgefallen, dass in den letzten so 2 Jahren da doch der Wind sich gedreht hatte und Bild sehr viel kritischer berichtet hat, auch unter anderem unter der Ägide des Chefredakteurs Julian Reichelt, der jetzt vor wenigen Tagen entlassen worden ist. Der Chef, der Vorstandsvorsitzende von Springer, Matthias Döpfner, hatte ihn verteidigt, hatte ihn zu schützen versucht, hat auch die deutsche Mainstream-Medienlandschaft mit DDR-Berichterstattung und Propaganda verglichen. Nun ist er aber der Vorsitzende der Zeitungsverleger in Deutschland und die sind jetzt alle ziemlich sauer auf ihn und machen Druck. Ich gehe da jetzt gar nicht in irgendeine Meldung hinein, möchte euch nur so diesen derzeitigen Zustand einmal schildern. Andreas, und damit kann man doch tatsächlich sagen, Verwirrung, es herrscht Verwirrung, die wird größer und man weiß eigentlich in vielen Fällen gar nicht mehr, was man wie einordnen kann.
Ja, das stimmt. Also vor allem ist wichtig zu hinterfragen, wie sind eigentlich die Machtstrukturen in einem solchen Konzern wie Springer? Es ist ja so, dass Matthias Döpfner ja nicht nur Vorstandsvorsitzender ist, sondern maßgeblich beteiligt am Springer-Konzern, also einer der maßgeblichen Eigentümer vom Springer-Konzern. Und wenn er als Vorstandsvorsitzender dieses Konzerns ganz konkret seine Meinung zum Thema Julian Reichelt kundtut und die gefällt dann einigen anderen Eigentümern vom Springer-Konzern nicht. Und dann liest man in der Presse, dass der Springer-Konzern sich von den Vorstandsvorsitzenden Aussagen Matthias Döpfner distanziert. Dann frage ich mich, wie das möglich ist, denn zum Springer-Konzern gehört ja Döpfner dann auch. Mit anderen Worten, er distanziert sich dann von sich selbst. Also hier wird also klar im Prinzip, wie der Irrsinn letztendlich kaum noch zu fassen ist, wie diese Verbindungen sind und die Machtsysteme im Hintergrund ganz anders sind als offenbar die öffentlich zugänglichen Daten, die wir haben über die Eigentumsverhältnisse des Unternehmens. Das fand ich sehr beeindruckend und ich frage mich, wie dieser Fremdinvestor, KKR heißt er, glaube ich, aus New York, der ja auch relativ republikanisch nah ist, also auch Trump nah offenbar scheint, zumindest einer der Haupteigentümer, und wie dort also die Einflussnahme auf den Springer-Konzern in Deutschland genommen wird und das sogar über die Eigentumsrechte von deutschen Eigentümern hinweg. Ich finde das eine sehr brisante Situation.
Wenn ich mich nicht irre, ist Springer einer der wenigen Verlage, die sich nicht sponsern lassen von der Bundesregierung. Ich kann es aber nicht genau sagen, aber ich habe mal eine Meldung in diese Richtung gelesen und die scheinen ja relativ eigenständig mit ihren Aktionären in Amerika auch zu agieren. Aber ich möchte jetzt doch noch mal hier in eine der Meldungen hineingehen, denn es ist ja so, dass das schon ein ziemliches Thema ist. Und Reitschuster hatte sich des Themas auch noch mal angenommen. Er hat gesagt, die Bild sollte so bissig bleiben, wie sie derzeit ist. Eine akzeptable Arbeitsatmosphäre muss allerdings durchgesetzt werden. Also er hat versucht, da jetzt ein bisschen zurückzurudern, nachdem er ja als erster diese Meldung auch herausgegeben hatte, dass Julian Reichelt jetzt bei Telegram sei. Und da sind wir auch ein bisschen mit drauf reingefallen, denn wir haben gesagt, wenn der Reitschuster, der den Reichelt persönlich kennt, wenn der schreibt, dass der Reichelt einen Telegram-Kanal aufgemacht hat, naja, da muss es ja stimmen, beide sind in Berlin und so weiter, vielleicht haben sie schon einen Draht. Wir haben das dann natürlich auch sofort wieder von der Seite genommen, als klar war, dass sich da eine andere Gruppe hinter verborgen hatte, die mal alle Leute hier so ein bisschen auflaufen lassen wollte. Nach dem Motto, ho, 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 ho. Also auf jeden Fall hatte Matthias Döpfner, aber das ist gar keine aktuelle Kurznachricht gewesen, sondern es ist schon ein bisschen älter gewesen, eine private Kurznachricht Döpfners, die New York Times letzte Woche, also jetzt in dieser Woche, zitiert hatte. Und darin war Julian Reichelt von Döpfner als letzter und einziger Journalist in Deutschland bezeichnet worden, der noch mutig gegen den neuen DDR-Obrigkeitsstaat aufbegehrt. Fast alle anderen seien zu Propaganda-Assistenten geworden. Das ist natürlich nicht erfreulich für einen Spiegel oder eine Matzak oder Funke oder welche Gruppe auch immer, Redaktionsnetzwerk Deutschland, wenn der Vorsitzende der deutschen Zeitungsverleger so etwas äußert. Und es wurde dann auch relativ schnell zurückgeschossen. Der Vorsitzende der Geschäftsführung der Matzak-Mediengruppe, Thomas Düffert, sagte zum Beispiel gegenüber dpa, die aus einem privaten Umfeld heraus nun öffentlich gewordenen Aussagen von Herrn Döpfner sind für alle Journalisten der Matzak-Mediengruppe und sicherlich auch darüber hinaus eine unangemessene und verfehlte Herabsetzung. Und mittlerweile wurden die Aussagen, du hast es gerade gesagt, ja, relativiert, entsprechend eingeordnet, aber der Herr Düffert sagt, grundsätzlich sollte jedoch auch in privaten Diskussionen kein Zweifel an der Integrität und Unabhängigkeit der Redaktionen der Zeitungsverlage aufkommen, sondern diese gerade gegen derartige Vorwürfe verteidigt werden. Der Springer-Konzern hatte diese Äußerung übrigens als Ironie eingeordnet, was man ja vielleicht auch könnte, aber da regen sich doch wirklich Animositäten wie verlassene Liebhaber.
Ja, so ist das halt. Und das Ganze ist natürlich wirklich sehr simpel auch aufzuklären. Denn wenn die Medien wirklich darauf pochen, offiziell frei zu sein, unabhängig zu sein, auf gar keinen Fall unter Einflussnahmen zu stehen, dann frage ich mich, wie letztlich alle Medienorgane immer wieder zu denselben Überschriften kommen, die bundesweit überhaupt laufen. Haben die alle im Prinzip dieselbe Quelle? Und dann ist die Frage, wer ist die Quelle? Wenn verschiedene Menschen recherchieren, das merken wir im Rahmen unserer kleinen Gruppe oder alleine hier unserer Familie, dass wir unterschiedliche Meinungen haben und keiner kommt irgendwie zu unterschiedlichen Meinungen, sondern das ist eine vorgegebene Standardmeinung. Meinung, die da rausgehauen wird. Und da von Unabhängigkeit zu sprechen, ist schon schwierig. Und wenn dann der Herr Döpfner oder eben halt auch andere das auf den Punkt bringen, dann fühlt man sich natürlich wie ein verlassener Liebhaber. Und wenn wir sehen, was in Österreich gerade gewesen ist mit dem Kanzler Kurz, der ja nun ganz dramatisch jetzt gehen musste und eine ziemlich eventuell schwierige Zukunft zu erwarten hat vor Gericht, weil er mit der Presse mehr oder weniger gemeinsame Sache und Manipulationen durchgeführt hat. Und jeder, der ein bisschen die ganz normale Zeitungslage und Medienlage beobachtet, sagt, was ist denn daran Besonderes? Das ist doch mittlerweile der Standard, der uns jeden Tag um die Ohren gehauen wird. Und das ist auch beweisbar spätestens in der gleichgeschalteten Aussagesituation, die bei allen Zeitungen mehr oder weniger nahezu identisch ist. Und wer davon abweicht, der wird mehr oder weniger niedergemacht. Und das ist dem Julian Reichelt so gegangen. Warum soll er denn nicht seine Meinung sagen und zum Beispiel kundtun, dass er mit den Maßnahmen bei Covid-19 absolut nicht einverstanden ist? Nein, das verstößt gegen eine politische Agenda, die offenbar abgesprochen ist. Und wer dagegen verstößt, der muss halt den Hut nehmen. So einfach ist das.
Nun ist es natürlich relativ offensichtlich gewesen, wie die Berichterstattung der Bild in den letzten Monaten, ja knapp 2 Jahren während der Mikrobe gewesen ist, nämlich nicht nur Mainstream, sondern kritisch, zuweilen wirklich fast bissig aufsässig, mutig kann man auch sagen, und viele freie Denker haben gesagt, Mensch, die Bild wird wieder salonfähig. Und es ist übrigens, ich habe mir das mal so angesehen bei YouTube, was den Kanal von Bild angeht. Also da hat sich nach dem Rauswurf von Julian Reichelt noch nicht so viel verändert. Das bleibt erstmal kritisch. Wir sind gespannt, wie das weitergeht. Aber nochmal auf die Empörung in der Zeitungs- und Medienbranche zu kommen. Es ist also jetzt auch aus mehreren Seiten eine Rücktrittsforderung veröffentlicht worden, zum Beispiel der Verlagsleiter des berühmten Mindener Tageblatts, Carsten Lohmann, sagte gegenüber dem Deutschlandfunk wörtlich, ich finde, dass jemand, der oberster Repräsentant der Tageszeitung in Deutschland ist, mit so einer Aussage nicht mehr haltbar ist. Und der Chefredakteur des tiefseriösen Magazins Stern, Florian Gees, schrieb in einer Kolumne den Schlusssatz, Matthias Döpfner sollte von allen Posten und Ämtern zurücktreten.
Ja, und ich denke, das wird der Spiegel ja auch sehen, der ja komplett frei ist von jeder finanziellen Unterstützung außerhalb. Also insofern ist da natürlich die Offenheit und die Objektivität gewährleistet. Und dann wundert man sich natürlich nicht. Also ich finde das wirklich ganz spannend, dass eine politische Korrektheit, selbst die Journalisten untereinander sich quasi sie verordnen, also ein Redeverbot und Denkverbot selbst unter den Journalisten, die sich eigentlich dadurch auszeichnen sollten, dass sie eben halt null Denkverbot haben. Im Gegenteil, sogar kreativ ganz kritische Fragen stellen. Ich sehe da momentan wirklich nur noch Reitschuster und noch ein paar ganz wenige seiner Kolleginnen und Kollegen, die das wirklich noch überhaupt journalistisch durchsetzen. Und deshalb ist natürlich auch logischerweise die Bundespressekonferenz nicht amused darüber. Und wenn ich mir angucke, Steffen Seibert natürlich und auch diese Kollegen, die ja ein sehr hohes Standing mal hatten und wie sie dann mehr oder weniger die Maske heruntergezogen bekommen. Das ist nicht Reitschuster, der sie da mehr oder weniger diffamiert, sondern das machen die ganz alleine. Reitschuster berichtet eigentlich nur darüber. Und das ist das, was uns wieder fehlt, ein gesunder Journalismus und auch kritische Fragen und auch mal ganz klar den Finger in die Wunde zu legen. Davon sind wir ja meilenweit weg.
Naja, ich sehe viele Diskussionen über die Öffentlich-Rechtlichen, über Gebührenerhöhungen, diese Zwangsgebühren, wenn du sie nicht bezahlst, landest du in der Erzwingungshaft und so weiter. Ich meine, es hat ja hier Formen angenommen, da hätte von uns allen vor 20 Jahren noch niemand davon geträumt. Aber seit auch ich meine Erfahrungen bei ARD und ZDF gemacht habe, weiß ich natürlich auch länger schon als viele andere, wohin der Hase läuft. Nicht nur woher er kommt, sondern wohin er läuft und wozu es führen wird. Und wir sehen eigentlich jetzt schon so ein bisschen zersetzende und auflösende Maßnahmen, die sich langsam in das Mediengetriebe einschleichen, manchmal auch ganz offensichtlich. Also mehr oder weniger reden wir ja über die Transformation dieser Zeit, über den Umbruch unserer Zeit. Und das wird natürlich auch die Medienhäuser erreichen. Ja, und es ist die Bild gewesen, die gerade einen Artikel veröffentlicht hat. Polen baut riesige Flüchtlingsgrenzwallmauern. Und die Frage lautet von der Bild-Zeitung: Müssen wir Europa jetzt einmauern? 5 Meter hoch, bis zu 300 Meter lang. Polen macht ernst und baut eine Grenze zu Belarus bzw. Weißrussland. Und das Ziel ist, und hier heißt es jetzt natürlich wieder der böse Ivan, den von Moskau und Belarus organisierten Flüchtlingsstrom zu stoppen. Es geschieht das, was im Schengen-Vertrag ausdrücklich als Voraussetzung für die Reisefreiheit innerhalb der EU genannt wird, die Außengrenze sichern. Und Polens Innenminister Kaminski hat sich ausgesprochen zu diesem Thema und hat gesagt, es ist eine solide hohe Barriere mit Überwachungssystem und Bewegungsmeldern. Und es gibt Schätzungen, nach denen ungefähr 14.000 Migranten, die eingeflogen sein sollen nach Minsk, sich auf den Weg gemacht haben mit dem Ziel Deutschland. Allein am Wochenende wurden 500 eingeschleuste Migranten an der deutsch-polnischen Grenze aufgegriffen. Und Bundesinnenminister Seehofer spricht von einer hybriden Kriegsführung. Andreas, so deutlich wie hier beschrieben wird, dass die Migranten eingeflogen sein sollen, so deutlich ist 2015 die Schleuserei von Millionen Migranten nach Deutschland und Europa nicht berichtet worden.
Ja, das ist natürlich nicht der Fall. Und ich freue mich darüber, dass Herr Seehofer den Begriff der hybriden Kriegsführung jetzt für sich entdeckt hat. Und das ist ja genau das, wo es auch nach riecht im Augenblick. Also 2015 wurde nicht darüber diskutiert, wie damals die Schleusung stattgefunden hat. Und zwar von der Flüchtlingsindustrie des Westens selbst mitinitiiert, wie wir heute wissen. Das sind dieselben Investoren, die auch in der Rüstungsindustrie investiert sind, die beispielsweise mit großem Infrastrukturaufwand diese Richtungen erstmal aufgemacht haben, die zwischendurch die Menschen versorgt haben mit Geldern beispielsweise und so weiter. Wir wissen, dass das zum Beispiel Geldautomaten in der Türkei standen, wo dann die Flüchtlinge auf ihrem Weg zu Fuß dann nach Europa dann mit Geld versorgt wurden. Und all diese Dinge, das sind ja Dinge, die eben halt überhaupt niemals hinterfragt wurden. Und selbst wenn es nur Gerüchte sein sollten, wurden sie trotzdem nicht hinterfragt. Aber jetzt, wo Belarus im Prinzip eine ähnliche Methode anwendet wie vorher, beispielsweise die westliche Welt, da ist es natürlich etwas ganz anders. Da spricht man von Mauern. Damals sprach man von humanitären Akten und die Menschen haben im Bahnhof von München die Einwanderer aus den Zügen mit Teddybären begrüßt und so weiter. Welcome Refugees, und alle waren in einem Hype. Jetzt plötzlich wird eine Mauer gebaut, wie zu Zeiten der DDR. Komisch eigentlich alles.
Du unterschätzt aber auch, wie sich die vielen, vielen Kinder damals unter den Migranten über die Teddybären gefreut haben.
Ja, richtig, weil wenn sie dann in den Arm genommen haben und mit ihrem eigenen Bart mit dem Teddy dann gekuschelt haben.
So, nächste Meldung. Wir haben neulich schon kurz darüber gesprochen. Es gibt Zoff mit Polen. Also Polen ist ja praktisch mehr oder weniger sauer auf die EU, weil die EU in Gerichtsurteile eingreifen will und das europäische sogenannte Recht über nationales Recht stellen will. Und jetzt ist es so, dass einige in der EU-Kommission bzw. im EU-Parlament, nämlich der Präsident des Parlaments, David Sassoli, Druck macht auf Frau von der Leyen, falls diese sich weigern würde, Polen zu bestrafen. Also man fordert jetzt eine Bestrafung Polens. Es gab gerade eine Konferenz, da ist man ohne Ergebnis auseinandergegangen. Und Herr Sassoli sagte, dass die Anwälte eine Klage vorbereiten, um sicherzustellen, dass die Regeln der EU durchgesetzt werden müssen. Die Staats- und Regierungschefs der 27 Länder hatten sich zusammen mit Frau von der Leyen getroffen, um übrigens von einigen dieser Mitglieder Druck auszuüben auf Frau von der Leyen. Sie soll Polen, ja, 48 Milliarden Pfund, das war jetzt eine englische Meldung, also das sind über fast 60 Milliarden Euro, diese sollen an Polen nicht ausgezahlt werden. Das ist eine ganz hohe Summe, wie ich finde. an Sanierungsgeldern, wenn Polen sich nicht an die europäischen Gesetze halte. Und der Ministerpräsident Polens, Morawiecki, der stützt sich weitgehend jetzt und holt sich Hilfe von Ungarn, von Viktor Orban, dem Premier. Und Angela Merkel hatte ja die EU davor gewarnt, Polen zu isolieren und hat auf Kompromisse gedrängt. Aber Polen hat eben mit seinem obersten Verfassungsgericht entschieden, dass Gesetze, die innerhalb des Landes gemacht werden, Vorrang vor Gesetzen haben, die in Brüssel geschrieben wurden. Und das ist natürlich jetzt eine große Herausforderung für die Gründungsprinzipien der EU, Andreas. Und was hältst du denn davon? Das klingt ja wie eine Art Erpressung, wenn Frau von der Leyen denen das Geld nicht vorenthält, dann gibt es Ärger.
Ja, also interessant finde ich ja schon mal, dass man von einem europäischen Parlament spricht. Und ein Parlament ist ja eine staatliche Organisation. Im nächsten Augenblick spricht man davon, dass die Anwälte sich jetzt vorbereiten. Anwälte sind privatrechtlicher Natur übrigens. Das heißt, sie sind gar nicht parlamentarisch, sondern es werden offenbar private Anwaltskanzleien jetzt genutzt, um dann letztendlich irgendwelche Maßnahmen gegen Polen zu argumentieren. Wenn das ein Straftatbestand wäre oder in irgendeiner Form juristisch falsch wäre, was Polen machen würde, dann müsste ja ein europäisches Gericht das ganz normal staatsrechtlich durchsetzen. Hier sieht man eben halt, dass die Europäische Union eben halt kein Parlament staatsrechtliches System ist, sondern eine private Organisation. Hier wird die NGO quasi entlarvt, weil man Privatanwälte dafür nutzt und nicht die eigenen staatlichen Institutionen. So, und das Zweite ist natürlich, dass Polen natürlich jetzt gezwungen werden soll, Rechtsbrüche zu begehen. Also man muss sich das vorstellen, eine private Organisation fordert von einem nationalen Staat, einem souveränen Staat, Rechtsbrüche durchzuziehen, also gegen die Verfassung zu verstoßen. Das ist einer der schlimmsten Vorwürfe, die man eigentlich haben kann, wenn eine Verfassung, die sich die Menschen selbst gemacht haben und die Regierungen dafür verantwortlich sind, die durchzuhalten und aufrechtzuerhalten, dass man diese nun brechen soll. Und jetzt noch mit diesem privatrechtlichen Druck zu arbeiten, dass selbst Frau von der Leyen unter Druck gesetzt werden soll, dort jetzt zu sagen, so, du spielst nicht mehr mit, du kriegst jetzt keine Bonbons mehr, so wird das Ganze hier mehr oder weniger so ganz deutlich entlarvt, wobei es sich bei dieser ganzen Organisation EU und Nationalstaaten überhaupt handelt. Ein ideales Beispiel, um zu erkennen, worum es überhaupt geht.
Ungarn hat sich auch dazu geäußert, und zwar der Vorsitzende der Fidesz-EP-Fraktion. Der hat die Solidarität und Unterstützung für Polen zum Ausdruck gebracht. Das schreibt die Budapester Zeitung. Die Kommission, also die EU-Kommission, führe von Machtinteressen gelenkt einen kalten Krieg gegen Polen. Wörtlich: In Europa greift die vierte Corona-Welle um sich. Wir sind erneut einem beispiellosen Einwanderungsdruck ausgesetzt. In vielen Ländern ist die Energiekrise ausgebrochen und sie schikanieren Polen und Ungarn, indem sie wörtlich unverhohlene Lügen und Verleumdungen in einem voreingenommenen und hasserfüllten Ton wiederholen. Und Polen und Ungarn haben für ihre eigene Freiheit, Demokratie und nationale Unabhängigkeit gekämpft, so dieser Vorsitzende, Deutsch heißt er übrigens. Wir lassen uns in Sachen Rechtsstaatlichkeit nicht belehren. Also aus dieser Ecke kommt schon Widerstand.
Ja, natürlich. Und ich meine, es ist auch ganz logisch. Versuchen wir das mal zu vergleichen in unserem privaten Leben. Wenn ich einem Verein beitrete, freiwillig, indem ich freiwillig dort meine Beiträge zahle und freiwillig auch mit dem Verein in Kooperation bin, als privater Mensch, und dieser Verein anfängt, mich zu mobben und zu bashen, dann kommt ein ganz normaler Punkt irgendwann, wo ich sage, ich kündige meine Vereinsmitgliedschaft und gehe wieder raus. Das hat England zum Beispiel gemacht und andere sind offenbar auch schon dabei, darüber nachzudenken. Ungarn und so weiter, Serbien eventuell, die nämlich auch sagen, wir lassen uns nicht mehr unter Druck setzen von dem Verein, dem wir freiwillig beigetreten sind. Und nochmal, die EU ist kein Parlament, sondern mehr oder weniger ein privatrechtlicher Verein. Und dass die Menschen sich dagegen wehren, das ist doch wohl völlig normal. Wenn wir eine wieder Regionalstruktur bekommen würden und die EU sich zum Beispiel auflösen würde. Nicht Europa, nein, nein, die EU. Das heißt, Europa kann in einem sehr guten Frieden miteinander leben, aber die EU verhindert das im Moment. Wir sehen, dass diese Administration, diese Kommissare, die dort sitzen in Brüssel, mehr oder weniger Unfrieden stiften in den europäischen Staaten. Und das erkennen immer mehr Menschen.
Ja, und die Erstaufnahmelager in den ostdeutschen Bundesländern, heißt es bei der Welt, die sind schon bald ganz voll und es könnte eng werden. Ja, und Ungarn, das meldet die junge Freiheit. Ungarn bzw. Herr Orban als Ministerpräsident hat jetzt auch Widerstand gegen die Klimapläne der EU angekündigt. Kritisch darüber hat er sich ja schon öfter geäußert, aber jetzt kommt da doch etwas Stärkeres zum Vorschein. Er sagt, diese Klimapläne der EU zersetzen den Mittelstand, treiben die Energiepreise in die Höhe und zerstören die europäische Wirtschaft. Das lassen wir nicht zu, sagte anlässlich der Konferenz zur Bewältigung der steigenden Energiepreise sowie des bevorstehenden Weltklimagipfels, hat er auf Facebook geäußert. Die Vorhaben der Kommission, wie beispielsweise den Verkehrssektor und Gebäude in den Emissionshandel mit einzubeziehen, führten zu einer Steigerung der Kosten und seien von utopischen Fantasien geprägt. Sie müssten vollständig überdacht werden, da sie mitunter die Demokratie gefährdeten, die mit dem Mittelstand stehe und falle. Naja, also da hat ja Deutschland schon so seine ersten bitteren Erfahrungen machen müssen.
Ja, und diese wieder hybride Kriegsführung, die wieder hochkommt, wie Herr Seehofer das bezeichnet, wird ja auch deutlich. Man bringt durch dieses Klimanarrativ, welches umstritten ist, weil es eben nicht so wissenschaftlich bewiesen ist, wie es immer gesagt wird. Und das ist einer der wesentlichen Punkte, auf die ich immer wieder gehen muss, weil diese Annahme eben halt in Zweifel steht. Aber sie führt natürlich zu gigantischen Konsequenzen, nämlich zur Pleite und zum Bankrott der Staaten. Und wenn die Staaten irgendwann bankrott sind, dann sind sie völlig hilflos. Und wenn diese Hilflosigkeit den maximalen Punkt erreicht hat, dann werden plötzlich ganz große Kapitalgeber kommen und werden sagen, wir helfen euch aus der Misere wieder raus, wir investieren in euch, wir geben Geld dafür, dass ihr die Menschen wieder ordentlich versorgen könnt. Aber da haben wir eben halt auch noch ein paar ganz kleine Gegenleistungen, die wir erwarten. Das ist hier quasi eine Übernahme, eine feindliche oder freundliche Übernahme, das ist je nach Perspektive.
Eine entschiedene
Übernahme, genau, der privaten Spekulanten von öffentlich-rechtlichen Staaten. Und dieses Narrativ Klima oder Corona und all diese Dinge spielen eine gigantische Rolle auf diesem Weg, dass man die öffentlichen Haushalte quasi ausbluten lässt.
Du hast ja immer gesprochen, seit vielen Jahren, von einem bevorstehenden globalen Finanzcrash. Du hast immer aber auch betont, dass du nicht genau sagen könntest, auf welche Weise der zustande kommen würde. Als es mit der Mikrobe losging, begannest du so allmählich den Verdacht zu äußern, da könnte ein Instrument sein, mit dem das gelingt, ob jetzt vorsätzlich oder nicht. Das will ich jetzt hier gar nicht festmachen. Und inzwischen kann man sagen, diese beiden im Schulterschluss, die Mikrobe und der Klimawandel, die werden unsere Welt transformieren.
Ja, natürlich. Also wenn man sich mit Kriegsführung auseinandersetzt, zum Beispiel in historischen Büchern, dann weiß man, dass die Kriege damit geführt werden, indem man irgendeinen lauten Scheinangriff früher führt an irgendeiner Front, um von hinten rum den eigentlichen Angriff zu starten. Das ist logisch. Und 2019 war das Finanzsystem wirklich definitiv am Ende. Und es sind ja mittlerweile dann zu dieser Zeit auch so viele Bücher entschieden, ob das Ernst Wolf war oder Markus Krall, die genau diese Zusammenhänge beschrieben haben. Und es war logisch, dass es krachen muss. Und um diesen Krach natürlich umzuleiten auf ein anderes Thema, dafür hatte man lange genug Zeit gehabt und kann dann über die verschiedenen Narrative einen Zopf flechten. Und alle Menschen reden eigentlich über ganz viele Dinge, die wichtig sind, aber die eigentlichen Ursachen werden nie dabei benannt.
Übrigens hat Viktor Orban auch eine Aussage getätigt, die zeigt, wie seriös man bei der EU zu arbeiten scheint in Kooperation mit den Mitgliedstaaten. Er sagt, die Kommission in Brüssel habe die EU-Mitgliedstaaten in der Klimapolitik völlig übergangen. Ursprünglich sei den Ländern zugesichert worden, Vorabinformationen über die möglichen Folgewirkungen der Pläne des EU-Kommissars für Klimaschutz. Der Mann heißt Franz Timmermans und hat schon einige Aussagen getroffen in seinem Leben, worüber man Bücher schreiben könnte. Aber Orban sagt, diese Informationen haben die Länder nie bekommen. Und auch der neue österreichische Bundeskanzler, der heißt Alexander Schallenberg, und der hat gemahnt, die Energie dürfe nicht zu einem Luxusgut werden. Wegen der hohen Gas- und Spritpreise den Klimaschutz in Frage zu stellen, sei aber der falsche Ansatz. Also der will, merkt man, auch gar nichts falsch machen und trotzdem irgendwie ein bisschen kritisch klingen. Und ja, die politische Frage stellt sich natürlich dann auch: Bleiben die EU-Mitgliedstaaten in ihrer Justiz souverän oder müssen sie Einwirkungen der Europäischen Kommission hinnehmen? Darüber gibt es viele Diskussionen. Was ist der Unterschied zwischen Souveränität und nationaler Eigenständigkeit? Wie viel bleibt von der noch übrig? Da gibt es einen interessanten Artikel, und den könnt ihr euch durchlesen. Der ist bei uns heute vor dem Podcast eingestellt worden. Und zwar hat den geschrieben Professor Dr. Markus Kerber. Der ist an der Technischen Universität Berlin für öffentliche Finanzwirtschaft und Wirtschaftspolitik zuständig. Das Ganze ist erschienen bei der Achse des Guten. Da kann man so ein bisschen Näheres auch erfahren über Deutschland und seine Einstellung dazu. Wir springen kurz über den großen Teich für euch. Wir sind schon hier drüben. Und zwar gucken wir nach Nordamerika in die USA rüber. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump, lange hat das angekündigt, jetzt hat er es gemacht, gründet sein eigenes soziales Netzwerk, weil nämlich unter anderem Twitter und Instagram und Facebook ihn nicht mehr in die sozialen Medien hineinlassen, macht er einfach sein eigenes. Und das Ganze wird heißen Truth Social. Das ist die neue Plattform, die gibt es wohl offenbar auch schon, aber nicht für jedermann. Das geht erst in ein paar Monaten los. Laut einer Mitteilung ist extra dafür ein neues Unternehmen gegründet worden. Und wie gesagt, Truth Social, also wie soll man das übersetzen? Die Wahrheit für die Gesellschaft vielleicht oder so ähnlich. Und im November wird das offiziell in Betrieb genommen für geladene Gäste, heißt es. Und da sind wahrscheinlich ein paar Journalisten dabei, die nicht nur kritisch über Herrn Trump berichten und wahrscheinlich auch einflussreiche Leute, davon kann man wohl ausgehen. Und Anfang 2022 wird es dann landesweit eingesetzt und Ziel sei es, der wörtlich Tyrannei der großen Tech-Unternehmen die Stirn zu bieten. Trump wörtlich dazu: Wir leben in einer Welt, in der die Taliban eine riesige Präsenz auf Twitter haben, aber euer liebster amerikanischer Präsident zum Schweigen gebracht wurde.
Ja, ich finde das wirklich witzig, wie er das gesagt hat. Aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das ist ein ganz genialer Schachzug. Wenn er das wirklich so durchziehen würde, ich glaube, es wird sich der größte Teil der Amerikaner dort anmelden, auf diesem Account, einen eigenen Account gründen und dort dann eben halt ein Austausch stattfinden wird. Es ist natürlich zu erwarten, dass der Deep State mit aller Kraft versucht, das Ganze zu verhindern und zu torpedieren. Und da gab es ja nun schon viele Möglichkeiten in der Vergangenheit, wie man mit Menschen umgeht, die so etwas vorhaben. Und das können wir wirklich nur nicht hoffen, denn ich bin auch für jemand, der die Wahrheit einfach nur möchte. Und ich möchte ganz einfach auch mir die Wahrheit selber ermitteln können oder aus der Wahrnehmung, die ich habe, meine eigene Wahrheit eben ableiten können. Und die kann unterschiedlich sein zu einer anderen Wahrheit. In Wirklichkeit gibt es diese objektive Wahrheit ja gar nicht in dieser Form, wie wir sie so glauben, sondern die besteht auf ganz anderen Füßen, auf einem ganz anderen Fundament. Darüber sprechen wir auch immer wieder. Und das ist auf der geistigen Ebene. Und die Gegenwärtigkeit ist der entscheidende Punkt. Aber es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung.
Naja, er krempelt den Laden wirklich von hinten auf. Nicht nur erst seit er abgesetzt wurde als Präsident durch eine merkwürdig verlaufene Wahl, an der man immer noch herumforscht und einige Beweise zusammengetragen hat, die aber immer noch nicht ausreichen, um hier wirklich öffentlich etwas in Gang zu setzen. Trump hatte im Mai diesen Jahres schon eine groß angekündigte Social-Media-Plattform und Twitter-Alternative gestartet. Da könnt ihr euch übrigens auch eintragen. Das Ding heißt From the Desk of Donald J. Trump, also zu Deutsch vom Schreibtisch von Donald J. Trump. Und von da schickt der frühere Präsident Nachrichten und Fotos und Videos an seine Fans. Und all diese Informationen, über die wir hier gerade reden, die hat jetzt nicht irgendwie Fox News veröffentlicht oder ein freier Kanal, sondern man höre und staune, diese Empfehlung mit Link, dass man sich da auch gleich eintragen kann, hat die Bild-Zeitung gestern veröffentlicht.
Ja, und das ist das, was ich gesagt hatte mit der KRR als Großinvestor. KKR. Ah, okay. Ich dachte, das wäre die Verteidigungsministerin, aber das bringt man ja immer durcheinander mit diesen ganzen Buchstaben. Aber nein, genau hier sehen wir natürlich auch dieser Hang, der zu den Republikanern offenbar geht, der sich dann eben halt in der Bild-Zeitung auch dann deutlich zeigt, genau.
Die heißt übrigens AKK, was nichts mit dem Kernkraftwerk zu tun hat.
AKK, PKK, ich komme da mittlerweile nicht mehr mit.
So. Und es gibt noch eine Information, die Bild-Zeitung hier veröffentlicht hat. Trump erklärte nun außerdem, auch ein neues Medienunternehmen gegründet zu haben, die Trump Media and Technology Group. Das Unternehmen sei durch eine Fusion mit Digital World Acquisition Corp. entstanden und wolle an die Börse gehen. Es solle ein Konkurrent für das liberale Medienkonsortium sein und sich gegen Unternehmen des Silicon Valley wehren, die ihre einseitige Macht dazu genutzt hätten, oppositionelle Stimmen in Amerika zum Schweigen zu bringen. Und er kündigte also an, bald seine erste Wahrheit auf Truth Social veröffentlichen zu wollen. Und wir dürfen da gespannt sein.
Ja, wir sind gespannt.
Ich werde euch mal diesen Link jetzt einstellen, und zwar bei Telegram. Also den findet ihr dann auch wieder oberhalb des Podcastes. Und zwar dieses Portal, das er eingerichtet hat, von seinem Schreibtisch, wo ihr aktuelle Informationen bekommt. Ich stelle euch das ein und dann könnt ihr euch das mal ansehen. Ihr könnt es auch lassen, aber wenn wir hier schon so ausführlich darüber reden, dann will ich das auch nochmal. Oder ich stelle besser noch die Meldung von der Bild-Zeitung nochmal ein. Dann könnt ihr euch das selber aufrufen. Habe ich euch nicht so deutlich selber darauf hingewiesen. So, ihr Lieben, weiter geht es jetzt mit den Nachrichten. Und zwar sprechen wir in den letzten Monaten eigentlich regelmäßig über große Philanthropentreffen, Globalisten, Milliardäre der Welt, die sich in Amerika in lauschigen Ecken, Bergdörfern treffen, sich da mit ihren dicken Jets hinfliegen lassen, gleichzeitig den Klimawandel angreifen und sagen, wir müssen dringend was für unsere Umwelt tun. Und so eine Zusammenkunft hat es auch gerade gegeben in Wien für 3 Tage. Darüber berichtet Wochenblick.at. Und hier heißt es, es sei kein Zufall, dass etwa das Weltwirtschaftsforum von Klaus Schwab, das Bill Gates-Umfeld oder auch das Netzwerk des Philanthropen George Soros allesamt als Stiftung organisiert sind. Und vom 18. bis 20. Oktober fand in Wien eine Konferenz dieser selbsterklärten Philanthropen statt. Und die sollen, das sind so die Themenpunkte gewesen, den Wandel, die Transformation beschleunigen. Von dieser Transformation hat ja auch Klaus Schwab sehr oft schon gesprochen und geschrieben. Dann haben die Stiftungen in Hinterzimmern beraten und die Pläne und neu gefassten Ideen bringen sie dann den Regierungen näher. Und es gibt, wie Wochenblick schreibt, viele Querverbindungen, was die Personen angeht, zu den anderen Globalistentreffen, zum Beispiel auch in Altbach, da findet ja auch immer eins statt. Und als demokratisches Problem bei diesen Gesprächen wurde auch herausgefunden, dass es zu viele kritische Meinungen gibt und dass man da eben auch etwas tun müsste. Und also 400 einflussreiche Menschen, 3 Tage lang in Wien, die Jahreskonferenz der European Foundation Center, das hat übrigens seinen Sitz in Brüssel. Und die diesjährige Veranstaltung hatte das Motto: Von der Krise zur Gelegenheit. Wie kann die Philanthropie nachhaltigen Wandel beschleunigen? Andreas, das heißt, der Druck, der jetzt weltweit gemacht wird, scheint nicht auszureichen, sondern man versucht, die Dinge noch schneller durchzudrücken.
Naja, weil immer mehr Menschen wach werden natürlich. Und wir haben hier eine oligarchische Gruppierung von Personen, die unendlich große Geldmassen auf sich vereinigen und letztlich nichts anderes machen, als die Entscheidungen zu treffen, wie der normale Bürger, der durch seine Arbeitskraft, durch seine Mehrwertschaffung im Rahmen der Wirtschaft letztlich diesen Reichtum erst ermöglicht hat, der dann letztendlich führte durch die Umverteilungsmechanismen des verzinsten Geldsystems in diesen Ultrareichtum, der dann wieder zur Spekulation führte und so weiter und so fort. Und jetzt will man natürlich vor allem eines machen, die kritischen Denker, die das eben halt beim Namen nennen, auszuschalten. Also Kritik ist in Zukunft verboten. Sie werden dann als Hetzer oder als Hate Speech und so weiter dann bezeichnet. Das kann man ja ganz einfach so machen. In dem Moment, wenn ich zum Beispiel sage, ich habe noch Probleme mit dem Klimanarrativ und hätte da gerne noch mal ein paar wissenschaftliche Nachfragen. In dem Moment werde ich nicht als Klimakritiker bezeichnet, der noch mal Nachfragen hat oder wissenschaftlich einen Exkurs sucht, sondern schlicht und ergreifend als Klimaleugner. Und der Begriff Leugner ist ja ein Begriff, den man regelmäßig eben halt einsetzt, um Leute zu diffamieren. Es handelt sich also um eine Strategie, die Macht der Oligarchie, dieser Machtinhaber, zu festigen und zu stärken. Und das Schlimme ist, dass die Masse der Menschen einfach das Ganze nicht durchblickt und einfach blind hinterher trottet.
Aber wie du gerade sagtest, mehr und mehr eben doch erwachen. Es gibt viele, die so, es ist ja auch klar, also je näher das an dich selber heranrückt, je mehr du unter Druck gerätst oder deine Familie, dein Umfeld oder je weniger du dir erlauben kannst, so zu leben, wie du es gewohnt warst, umso schneller musst du ins Nachdenken kommen und bei dem einen dauert es länger, bei dem anderen nicht und in dem Zustand befindet sich die Welt gerade. Es beginnt ein Erwachen und du hast recht, wahrscheinlich ist der Druck deswegen jetzt noch mal höher. Und dann sind so Aussagen dort getroffen worden von CEOs großer Unternehmen, wie zum Beispiel, aktuell sollte jede Stiftung auch eine Klimastiftung sein, also ihre gesamte Tätigkeit mit einem Fokus auf die Klimakrise ausrichten. Man fühlt sich so ein bisschen an diesen Anspruch der Agenda 2030 der UN erinnert. Das ist aber jetzt eben da in Wien gewesen. Und der Wochenblick berichtet weiter, es geht mehr und mehr um einen Totalumbau als wirklich um unseren Planeten. Der Umweltschutz, so sagt der Wochenblick, ist nur der Deckmantel. Der Ex-Chef von Greenpeace und Amnesty International, Kumi Naidoo heißt er, zielt auf systematischen Wandel, also radikalen Weltumbau. Wörtlich, wir können nicht die Symptome bekämpfen, sondern die Gründe der Krise. Nun geht es um Systeminnovation, Redesign und Transformation.
Tja, ein Haufen von Fremdwörtern von einer wissenschaftlichen Nomenklatur abgeleitet, die den Menschen, den normalen Menschen suggerieren sollen, hier sprechen Experten und die wissen schon, was sie machen. Und der Normalbürger schaltet ab und sagt, ich muss da einfach vertrauen. Und das ist der Fehler.
Ja, und man hat den Fokus mehr und mehr auf junge Leute gerichtet. Ich habe auch gerade gelesen, auch in Deutschland schon, dass man darüber nachdenkt, den Kita-Platz als Rechtsanspruch jetzt gesetzlich durchzusetzen, würde bedeuten, wenn jedes Kind einen Rechtsanspruch hat, schon mit ein paar Monaten fremdbetreut zu werden, dann ist der Schritt zur Pflicht natürlich auch nicht mehr weit. Das ist dann die Lufthoheit über den Kinderbetten. Und wolltest du was dazu sagen?
Nein, aber die Schulpflicht ist ja auch damals im Dritten Reich eingeführt worden, hat bis heute noch ihre Gültigkeit. Und wenn ich nachweisen kann beispielsweise, dass ich mein Kind besser unterrichten könnte, als es jeder Lehrer könnte und auch wirklich sämtliche Prüfungen damit erreichen könnte, dann ist es trotzdem verboten, weil es eine Schulpflicht gibt, die aus dem Dritten Reich herrührt. Und das sind ja totalitäre Strukturen. Und jetzt kommt noch eine Kita, ein Kita-Recht. Und du hast völlig recht, auch da kann man dann einen Kita-Zwang ableiten.
Ganz genau. Also wir werden das auch weiter erleben. Aber die Lufthoheit über den Kinderbetten, das ist eine Forderung, die Olaf Scholz schon 2002 oder 2003 ausgesprochen hat. Und damit ist nichts anderes gemeint als das, was in sozialistisch-kommunistischen Systemen eingeführt wurde. Und hier meldet sich aus diesem Philanthropentreff heraus auch die Vorsitzende der Lego-Stiftung, Lego, damit hast du auch schon gespielt, Andreas, Anne Birgitte Albrechtsen heißt sie. Also sie hat auch 10 Jahre lang in leitender Position bei der UNO gearbeitet. Und sie hat die Rolle junger Menschen unterstrichen als Agenten des gesellschaftlichen Wandels. Was sie mit dem Wort Agent in dem Moment meint, weiß ich nicht. Also genauso eigentlich, wie es die Agenda 2030 vorsieht. Die Jugend soll als Avantgarde voran, um den alten Eliten, so schreibt jetzt der Wochenblick, die Macht nach dem Umbruch zu sichern. Erwachsene sollten sich davon inspirieren lassen und Stiftungen seien das richtige Vehikel, die Veränderung voranzutreiben. Nochmal wörtlich, Stiftungen können hier mehr Risiken eingehen, den Regierungen und Verwaltungen vorausgehen und sie mitnehmen. Zitat Ende.
Ja, und die jungen Menschen als Agenten, kennen wir natürlich, ist nichts anderes als ein Repräsentant. Wir kennen noch die gute alte Quelle-Agentur beispielsweise, die man hatte, oder Versicherungsagenturen, das sind auch Agenten. Das hat nichts mit Geheimagenten zu tun, aber sie sollen natürlich die Ideologien nach außen tragen oder eben halt ihr Unternehmen eben halt verkäuferisch expandieren lassen.
Ja, hier wird noch zitiert, der Präsident des Aufsichtsrats der Erste Stiftung, die Erste Bank, also da kommt er her, Andreas Treichel heißt er, und er wird hier zitiert mit Worten, die er kürzlich in einem Blogartikel veröffentlicht hatte, zu den Nachhaltigkeitszielen des WEF. Darin wurde sogar, wie es hier heißt, das Schreckgespenst eines Klima-Lockdowns an die Wand gemalt. Und jetzt ist es Treichel persönlich, der bei der Philanthropenkonferenz die Stiftungen als Taktgeber für Wirtschaft und Politik sieht. Wörtlich sagt er dazu, Philanthropie und Unternehmen sollten auf der gleichen Linie sein und von der Politik entschlossenes Handeln einfordern. Dieser Trend wird sich noch verstärken. Also heißt mit anderen Worten, die geben den Takt vor und sammeln die Regierungen ein.
Naja, und das ist sogar richtig, wenn man sagt, Philanthropie und Unternehmen auf eine Stufe zu stellen. Das heißt, Philanthropen sind nichts anderes als Unternehmer. Und Unternehmer sind eben halt profitorientiert und wollen letztendlich ihren Profit auf Kosten, wen auch immer, eben machen. Und damit ist da der Philanthrop natürlich auch wunderbar entlarvt mit dieser Eigendarstellung.
Also ich meine, wenn wir den Begriff Philanthrop übersetzen und da kommt Menschenfreund heraus, dann ist das ja ein Prädikat, das man sich selber umhängt, mit dem man also die Welt beeindrucken möchte, wie gut man ist, Andreas, wenn man eine Stiftung hat und alles praktisch gönnerisch nach außen verteilt, selber nicht mehr viel zu essen hat, Hauptsache es geht den Menschen gut, so stellt man sich das doch vor.
Naja, das sind eben halt die Abrichtungen, die wir haben, dass ein Philanthrop gut ist und eine Stiftung automatisch immer gemeinnützig ist, dass Stiftungen in erster Linie, ob das jetzt Zustiftungen sind oder eben halt Einzelstiftungen, das ist ja eine Rechtsstruktur, die man ins Leben gerufen hat, vor allem für Ultrareiche, die damit ihre Steuern sparen oder eben halt Steuern umgehen, also Steuervermeidungsmodelle. Es wird immer dargestellt, als wäre eine Stiftung automatisch etwas Gutes, weil der Ruf der Stiftung immer etwas mit Helfen zu tun hat. Und das ist nicht der Fall. Es geht hier um ein unternehmerisches Konzept, Geld, ich sage mal, Steuern vorzuenthalten der Allgemeinheit, die man dann lieber in Eigeninitiativen dann versucht, ganz konkret zu kanalisieren, um damit noch mehr Geld zu machen, um damit wieder die nächste Stiftung ins Leben zu rufen. Das ist das Prinzip.
Andreas, ich habe dir heute Morgen einen Maitrunk von Hildegard von Bingen auf nüchternen Magen eingeflößt und habe dann auch noch einen Beruhigungstee gekocht, obwohl du eigentlich lieber Kaffee trinkst, weil du nämlich einen Bericht durchgearbeitet hast und wirklich danach ziemlich aufgebracht warst. Es ist ein Bericht von Norbert Hering, das ist ja ein Ökonom, ein Wirtschaftswissenschaftler, und der hat etwas veröffentlicht mit der Überschrift, die Wall Street greift nach der Kontrolle über unsere gesamte Umwelt. Also wir sind jetzt mehr oder weniger immer noch oder wieder beim Thema Philanthropen, bei den Leuten, die die Welt verändern wollen. Und ich würde dich mal bitten, in dieses Thema uns hineinzuführen. Ich habe vorhin gesagt, nee, ich möchte jetzt nicht so viel darüber hören, sondern wir machen das dann ganz aktuell in der Sendung.
Ja, danke. Das werde ich jetzt versuchen. Also als ich das gelesen habe und dann vor allem ganz tief eingestiegen bin in die Materie, auch in die New York Stock Exchange, ich erkläre gleich, was das miteinander zu tun hat, da hätte ich fast den gesamten Pulle Maitrunk auf Ex weggetrunken. Aber das werde ich natürlich nicht machen. Dann würde ich jetzt wahrscheinlich lallen. Also es geht um eine wirklich völlig neue Qualität des Raubtierkapitalismus, die jetzt gestartet werden soll. Und das ist eine Dimension, die es wirklich noch niemals vorher gab. Und das ist sehr spannend. Und wir versuchen das mal hier durchzugehen, dass man diese gewaltigen Zusammenhänge hier mal versucht zu verinnerlichen. Es entstehen gerade neue Kapitalsammelbecken nach dem Muster von BlackRock und Co. und werden derzeit an der New Yorker Wall Street regelrecht aus dem Leben gerufen, also wirklich geschaffen. Und dieser Vorgang Und dieser Vorgang hat mich wirklich schon sehr betroffen gemacht, dass ich es erstmal gar nicht glauben konnte. Also in Zukunft wird es den Megareichen erlaubt sein, nicht nur Unternehmen oder nutzbare Flächen, Landflächen zum Beispiel zu kaufen, sondern auch die ganz natürlichen Ressourcen wie Flüsse, Seen, Urwälder und so weiter, die man offenbar irgendwie zu Geld machen will. Und das muss man natürlich versuchen jetzt zu verstehen, was dahinter steht. Das Wirtschaftsmagazin Forbes beschreibt es so. Wörtlich sagen die, die Ikone unter Amerikas Börsen möchte den Graben zwischen der Natur und dem Betondschungel der Wall Street überbrücken. Und Norbert Hering in seinem Artikel kommentiert das Ganze folgendermaßen. Er sagte, bisher war die Natur nur schwer zugänglich für die Raubzüge der Wall Street. Das will die Börse ändern. Als Hintergrund vielleicht. In der Ethik kennt man einen sogenannten intrinsischen Wert. Das steht für eine Eigenschaft für etwas, das von sich aus sehr wertvoll ist. Ich versuche das mal zu erklären. Also eine intrinsische Motivation bedeutet, dass man quasi eine Tätigkeit einfach nur um ihr selbst willen durchführt. Also diese Tätigkeit führt also keinen weiteren Zweck, außer Spaß zu bereiten. Also das ist der Kern der intrinsischen Motivation.
Spaß zu bereiten oder auch etwas Gutes zu tun?
Beides könnte ja Spaß machen. Eine extrinsische Motivation wäre zum Beispiel immer ein Plan mit in irgendeinem Erfolg. Und die intrinsische Motivation dient also quasi der Selbsterfüllung oder dem Spaß. Und das ist ein ethischer Begriff und der wird jetzt aus meiner Sicht für eine neue Börse missbraucht, indem man eine Anlageklasse geschafft hat. Diese neue Institution heißt Intrinsic Exchange Group und zu deren Investoren gehört übrigens die New York Stock Exchange und da wird man natürlich aufmerksam und auch die Rockefeller Stiftung. Die Argumentation für diese neue natürliche Ressourcenunternehmen, man nennt das in Englisch Natural Asset Company, ist natürlich nicht als Raubtierannexion deklariert, sondern als demütiges Werk von Philanthropen. So wird das natürlich dargestellt. Und wörtlich heißt es aus der Führungsetage der Wall Street dazu, es gab bisher keine Mechanismen, um die Kapitalbildung zu fördern, die für die Erhaltung und Wiederherstellung von natürlichen Ressourcen notwendig ist. So wird es dargestellt. Und es ist schon mal alles sehr komisch anmutend, wenn es heißt also Kapitalbildung, ein Mechanismus des Kapitalanlagesystems und Erhaltung und Wiederherstellung der natürlichen Ressourcen, das ist komisch. Diese neue Anlageklasse soll nämlich Anlegern ermöglichen, vor allem Reichen, in das Eigentum von Naturgütern zu investieren. Also gekauft werden dann Grundstücke und Bodenschätze mit dem Investorengeld, das über die Börse eingesammelt wird. Nochmal, die Börse sammelt große Kapitalien ein und investiert dann in Bodenschätze und Naturgüter. Als Beispiel genannt werden dort zum Beispiel Kohlenstoffeinlagerungen oder sauberes Wasser. Man könnte dann also einen See oder einen Fluss kaufen, im ganz großen Stil. Das Geschäftsmodell liegt also nicht in einer Rendite oder Profite aus unternehmerischen Aktivitäten, sondern es geht darum, zum Beispiel den Regenwald zu erhalten oder andere Naturschutzmaßnahmen zu ergreifen, wie zum Beispiel die Umstellung der konventionellen landwirtschaftlichen Produktion auf regenerative Methoden. Es klingt also ganz gewaltig selbstlos und rein schöpfungswertschätzend par excellence.
Ich versuche das mal jetzt als Hausfrau nachzuvollziehen. Heißt mit anderen Worten, wer genügend Geld hat, der kann sich einen See kaufen und kann das Wasser verkaufen. Das ist ja das Gleiche, was jetzt schon ganz große Unternehmen für die Wasserproduktion wie Nestle und Co. tun, nämlich in allen möglichen Ländern die Wasserressourcen, die Quellen zu kaufen, um dann den verarmten Bürgern für ein paar Dollar pro Flasche ihr eigenes Wasser wieder zu verkaufen.
Richtig, das Wasser, das, was uns die Natur zur Verfügung gestellt hat. Genauso ist es. Und das wird dann letztendlich annektiert. Das ist also ein Raubzug, in dem man Eigentum zum Eigentum erklärt, was uns die Natur geschaffen hat.
Ich muss noch mal dazwischen fragen. Hängt damit eventuell die Tatsache zusammen, dass Bill Gates inzwischen in den USA als größter Landbesitzer bekannt ist?
Das wird sich gleich ergeben. Genau darauf habe ich mich natürlich auch fokussiert, um das erstmal zu kalkulieren. Also nochmal, was haben die Investoren denn überhaupt davon? Wo soll sich denn diese Anlage rechnen? Also meine Erfahrung zeigt, dass die Selbstlosigkeit der Wall Street Akteure also nicht überproportional hoch ist. Das ist mir aufgefallen über die vielen Jahre, sondern dass es immer um Profit geht. Und hier wird plötzlich rein die Menschlichkeit, die Natur, die Erhaltung der Natur, und bei den Initiatoren werde ich kritisch. Die Initiatoren sagen lediglich, dass die Anleger Zugang zu einer neuen Form nachhaltiger Investitionen bekommt. Und auch BlackRock-Chef Larry Fink ist völlig begeistert davon. Na, da freuen wir uns doch schon mal. Ist ja auch ein großer Philanthrop offenbar. Wo kommt also denn der Gewinn her, den die Anleger ja anvisieren? Es sei denn, man glaubt, dass viele reiche Spekulanten plötzlich ihr Gewissen wiederentdeckt haben und nun die Kapitalanlage ohne Rendite suchen. Also das kann ich für mich so wirklich ausschließen bei meiner Kalkulation. Wo ist hier der gewaltige Haken? Also, die Intrinsic Exchange Group schätzt den jährlichen Umsatz der geplanten Naturökonomie auf 125 Billionen Dollar im Jahr. Und das sind 40% mehr als die Investition in die derzeitige traditionelle Wirtschaft dieser Erde.
Weltweit?
Weltweit, ja, weltweit, genau. Und noch eine gewaltige Zahl, die uns aufhorchen lässt. Die traditionell angelegten Vermögen werden auf 500 Billionen Dollar geschätzt derzeit. Die Vermögen, die in die Naturökonomie investiert werden könnten, auf 4.000 Billionen, also fast das Achtfache. Das heißt, wir reden hier von einer achtfach größeren Investitionssumme als all die Industrieinvestitionen, die bereits existieren.
Das klingt für mich wie eine geplante Übernahme der gesamten Welt, die man als Naturökonomie bezeichnet.
Genauso ist es. Das wird noch interessant jetzt. Aus diesem theoretischen Wert von 4.000 Billionen erkennt man natürlich das tatsächliche Ziel der Konstrukteure dieser ethischen Anlagen. Die bisher kostenlose Nutzung der natürlichen Ressourcen, wie die frische Waldluft zum Beispiel, könnte durch eine Knappheitsbewertung für die Menschen nun kostenpflichtig werden. Das ist, was du sagst. Das heißt, liegt hier das Renditeziel, welches man ja natürlich noch nicht anspricht? Das ist das, was du sagtest mit dem Wasser. Wasser, das die Kommunen bisher kostenlos entnommen haben, das Wasser selbst, gehört dann den Konzernen und es heißt dann, es muss bezahlt werden. Das Land um eine Stadt herum, also die Vorstädte, das die Ressource frische Luft bereithält, gehört dann den Konzernen. Und die lassen sich dafür bezahlen, dass sie die Luft auch reinhalten, indem sie nämlich nichts damit tun. Das ist schon spannend. Und die Kapitalsammelbecken investieren zum Beispiel in verarmte Kommunen ja heute schon. Und das werden sie dann irgendwann tun. Wir haben gerade darüber gesprochen, wozu das führt, dieses ganze Klimanarrativ. Wozu das führt, dass diese ganzen Corona-Maßnahmen gemacht wurden. Und die ganzen Kommunen, Länder, Bundeshaushalt und so weiter mehr oder weniger pleite sind. Und nun greifen natürlich die Kapitalsammelbecken und investieren in verarmte Kommunen und andere öffentliche Strukturen. Denn die wurden ja jetzt sturmreif geschossen, also zuletzt durch die Corona-Maßnahmen als Turbo. Die Bürger werden dann im Gegenzug von den privaten Gesellschaften mit Nutzungsgebühren belegt. Also die Kommune bekommt jetzt Geld und muss dann natürlich keine Steuern einnehmen. Damit können sie sich gutstellen. Aber die Bürger müssen nun beispielsweise, wenn sie die Stadt erleben wollen, also die Natur erleben wollen, Geld dafür bezahlen. Also die Konzerne bieten also eine nachhaltige Schonung und Pflege der Natur an, als Gegenleistung. Interessant. Also man muss nicht mal etwas tun, man muss die Natur so lassen, wie sie ist und bietet das den Städten an, dass wir es tun. Und das kostet Geld. Und dafür geben sie den Ort, den Kommunen dann das Geld, damit sie irgendwie überleben können. Also ich sehe übrigens schon die Marketingmaßnahmen, die man dann bringt, dieser Investoren und diese sehr viel grün links abgerichteten Menschen werden ganz unkritisch hinter dieser Privatisierungsorgie der Natur herrennen, weil das klingt alles wirklich gut, was die machen. Man muss ja die Menschen ja nur eine gewisse Zeit mit der ethischen Motivation der Spekulanten bei der Stange halten, bis der Prozess nicht mehr zu stoppen ist. Das ist das Ziel. Das heißt, die komplette Übernahme der Welt, der gesamten Natur, jeder Berg ist dann letztendlich Eigentum eines Konzerns. Mount Everest, alles. Für die Investoren wird natürlich übrigens hinter den Kulissen ganz anders geworben, wie man auf der Website von Intrinsic Exchange Group lesen kann. Da steht zum Beispiel, mit Hilfe der Börsenplattform wandelt dieses Unternehmen den Wert von Naturgütern in Finanzkapital um, um den Eigentümern eine Möglichkeit zu bieten, finanziell vom Wert ihrer Naturgüter zu profitieren. Aber wo der Profit herkommen soll, das bleibt natürlich unklar. Das Konzept dieser ganzen Anlagen ist die Taxierung der natürlichen Ressourcen in Geldwerte und als Wertaufbewahrungsmittel, so wird es richtig genannt, als Wertaufbewahrungsmittel investiere in irgendeinen See, wo nichts gemacht werden muss. Und da geht es um eine tatsächliche monetäre Vermögensschaffung. Es ist unfassbar. Und Norbert Hering schreibt in diesen Artikel wortwörtlich zum Beispiel rein, den er da geschrieben hat zu diesem Thema, die Bestände an Wasser, Holz, biologischer Vielfalt, Boden, Kohlenstoff oder auch Fischen oder auch andere natürliche Ressourcen ermöglichen das Leben auf der Erde und sind daher als der ultimative Wertaufbewahrungsort für Investoren. Und jetzt wird klar, die Ressourcen auf der Welt werden knapp und das Klimanarrativ schränkt die traditionelle Ökonomie noch weit mehr ein. Und so kaufen jetzt die Großspekulanten die jetzt noch freie Natur schlicht auf. Was das irgendwann für die Menschen bedeutet, die dann für das Atmen im Wald oder auf dem Spaziergang an einem sauberen See bezahlen müssen, das kann man ja nur erahnen. Über diesen Part schweigen sich die Architekten dieser Anlageklasse aus. Und man braucht für die Anleger auch nicht mit einer konkreten Rendite zu werben, das schnallen sie selbst.
Das klingt ja wie eine globale Kurtaxe.
Das ist genau so ungefähr ist das, genau so ist das. Du willst an den Strand und zahlst Kurtaxe, genau. In dieser Aufkaufphase machen die Anleger jetzt schon ihren Reibach alleine durch die Wertsteigerung, die man dort reininterpretiert in diese Story, die dann aus der Nachfrage resultieren. Also braucht man jetzt auch noch gar keine Gebühren von irgendwelchen Bürgern haben. Das machen die momentan rein durch die Spekulation. Das kennen wir aus der Dotcom-Blase vor der Jahrtausendwende, wo man das auch gemacht hat. Völlig marode Unternehmen, die eigentlich nur eine Idee hatten, wurden verkauft zu extrem viel Geld. Das Argument dieser linksgrünen Masche ist ganz simpel. Mit gutem Gewissen in eine gesunde Natur investieren. Naja, wenn man die tatsächliche Motivation der Macher allerdings hinter den Kulissen nicht erahnen würde, dann könnte man die Übernahme der Erde durch die Konzerne eigentlich richtig gut finden, weil es wird ja dargestellt, als ob es wirklich der Natur dient und so weiter. Aber ich glaube, da gibt es auch andere Möglichkeiten. Und jetzt kommt es. Real haben die Superreichen dieses neue Spielfeld zur Rettung der Erde schon längst entdeckt. Und du sagst gerade darüber, Bill Gates zeigt sich schon seit langem, dass er in gigantische Farmkäufe und andere natürliche Ressourcen investiert. Und gleichzeitig beschwört das WEF für den Normalbürger die Abschaffung von Eigentum. Ja, man kann ja alles mieten. Selbst die Luft, die man atmet, kann man mieten. Also wenn einem hier der Begriff der totalen Versklavung der Menschen einfällt, und das ist mir dabei eingefallen, der ist natürlich ein Verschwörungstheoretiker. Also da kommen gewaltige Veränderungen auf uns zu, wenn man es nicht stoppt.
Ja, es macht wirklich ein bisschen stutzig, dass Bill Gates ja auch dafür bekannt ist, dass er zum Beispiel Milliarden in Monsanto gesteckt hat oder auch viele Milliarden zum Beispiel in John Deere, in dieses Landwirtschaftsunternehmen, die schöne Trecker und sowas bauen. Da heißt es nämlich im Zuge seiner Scheidung von seiner Frau im Mai diesen Jahres, dass er Melinda Aktien von John Deere & Co. im Wert von 850 Millionen Dollar geschenkt hatte. Und dass er aber selber immer noch, also das sollen ungefähr etwa 7% gewesen sein, seines Gesamtanteils an John Deere. Das heißt, auch da steckt er drin. Wofür braucht er denn die Trecker dann, wenn ihm das ganze Land gehört? Wahrscheinlich macht er dann alles selber.
Ja, es ist die Infrastruktur komplett. Das heißt, ihm gehören die Ländereien und ihm gehören auch die Hersteller für die Geräte, die man braucht, um die Länderei eben halt agrartechnisch zu bewirtschaften. Und das dann nach den Vorgaben, wie es sich diese neue Weltführung halt denkt. Das ist der eine große Part und das ist der aktive, der unternehmerische. Und der andere Part ist einfach nur die Erhaltung der Natur. Und das finde ich noch viel spannender. Da muss man nämlich gar nichts investieren. Man kauft also quasi nur Gebiete auf, die die Natur geschaffen hat und vermietet sie dann letztendlich an die Bürger, wenn sie sie genießen wollen, ohne dass man irgendeinen Cent da rein investieren muss. Im Gegenteil, das wäre ja schon ein Eingriff. Man lässt die Natur so, wie sie ist. Ein gigantischeres Geschäftsmodell ist kaum vorstellbar.
Ja, und das ist das auch, wovon Klaus Schwab ja in seinem Buch The Great Reset schreibt, nämlich dass die Menschen am Ende dieser Transformation überhaupt kein Eigentum mehr haben. Also das heißt, irgendwann werden dann auch die Landeigentümer aufgekauft. Wahrscheinlich werden das Zwangsmaßnahmen sein, könnte ich mir vorstellen, weil freiwillig werden viele ihre Ländereien nicht hergeben wollen. Es gibt ja schon Gesetze auch in Amerika und hier in Nordamerika, dass man beispielsweise sagt, wenn der Bürger seine Flächen brach liegen lässt und nicht nutzt, dass man sie ihm dann wegnehmen kann, zum Beispiel. Also da gibt es ja wahrscheinlich schon eine ganze Menge Begleitung. Musik, die komponiert ist.
Naja, die Initiatoren dieser Strukturen, die werden natürlich anders argumentieren und werden sagen, BlackRock zum Beispiel ist ja nicht irgendein Unternehmen, die mit Eigenkapital in dieser Dimension investieren, sondern sie sammeln ja Kapital von Bürgern auf. Und du als Bürger kannst dich ja auch investieren. Du kannst ja 50 Euro im Monat in ein solches Ding bezahlen und dann gehört dir eben halt ein Stückchen von diesem See mit. Wenn man aber weiß, wie diese Umverteilungsmechanismen dann führen, dass nachher der kleine Anleger nichts mehr von übrig hat und das ganze Kapital dann tatsächlich in die Eigentumsstrukturen der Initiatoren von BlackRock reingeht, der eigentlichen Hauptaktionäre, dann wird das Ganze natürlich ziemlich deutlich, wie es funktioniert. Das ist nur ein ganz grober Überblick. Also diese philanthropische, menschenfreundliche, also göttliche Strukturen, ehrende und verehrende Grundstruktur, die hier hintersteht, wir wollen die Natur, wir wollen die Welt wieder retten, ist letztendlich ein Kapitalmodell. Und das ist auch gar nicht so unintelligent, aber die Menschen, die das umsetzen, sind dieselben Menschen, die diese gesamten Verwerfungen inklusive Giftgasangriffe, inklusive der gesamten Flüchtlingsindustrie, inklusive der gesamten Rüstungsindustrie und so weiter und so fort erst ins Leben gebracht haben. Es sind immer noch dieselben Personen und die haben jetzt plötzlich das Gute entdeckt und machen etwas ganz Großes und Schönes. Wahrscheinlich haben sie ein schlechtes Gewissen. Glauben wir es einfach mal.
Es ist ja eigentlich jetzt dann die Stufe erreicht mit diesen Plänen, die hier bekannt werden, dank Norbert Hering, wovon auch wieder in den Offenbarungen und Prophezeiungen berichtet wird, dass der Mensch praktisch an der Spitze angekommen ist des materialistischen Strebens. Also das heißt, der Drang nach Geld, nach Gold, nach Eigentum, nach nur materialistischen Werten, ohne wirklich auch geistige Ziele dabei zu haben und sich praktisch auf den Thron Gottes zu setzen, also zu sagen, wir machen uns hiermit jetzt die Welt komplett untertan.
Ja, eine anthropozentrische Hybris par excellence, den Menschen also als Endprodukt der Evolution, wir sind ja in diesem evolutionären Denken ausschließlich verhaftet, rein im Materialismus, bis hin zum menschenverachtenden Transhumanismus. Der Mensch als geistiges Wesen mit eigenen Entscheidungen und Bewusstsein spielt überhaupt keine Rolle mehr, sondern eine kleine Gruppe zieht die Fäden komplett, hat sie an sich gerissen und sagt so, wir kümmern uns jetzt darum, wie die Welt in Zukunft auszusehen hat und wer mitspielt, der darf sogar noch weiter atmen und darf sogar weiter Wasser trinken und wer nicht, der muss eben damit aufhören.
Bei Thessaloniker können wir zum Beispiel, also Paulus an die Thessaloniker in dem Neuen Testament, können wir vieles lesen. Da wird über die Zeit des jüngsten Gerichtes gesprochen und Paulus versucht immer, die Leute auf Kurs zu halten und zu sagen, bleibt in eurem Gottvertrauen, egal was kommt, egal wie dicke es kommt und egal wie furchtbar sich das alles anhört und anfühlt. Aber er sagt eben, es wird zu einem Aufstand gegen Gott kommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit wird erscheinen. Also mit Gesetzlosigkeit ist natürlich der gemeint, der die Naturgesetze, die Schöpfungsgesetze nicht anerkennen will, zum Beispiel, dass Wasser und Luft niemandem gehört, sondern für alle Menschen, Tiere, Pflanzen, Bäume und so weiter gleichermaßen da sind, die von den Wesenhaften geformt werden übrigens. Also die kriegen mit Sicherheit auch Stress mit den Wesenhaften. Und dieser Mensch der Gesetzlosigkeit wird sich widersetzen und sich über alle Götter erheben und jeden Gegenstand der Verehrung und Anbetung, wie zum Beispiel die Natur, zerstören. Er wird sich in den Tempel Gottes setzen und behaupten, er selbst sei Gott. Und ein bisschen später in diesem Thessaloniker 2 Kapiteln heißt es, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon wirksam und es wird verborgen bleiben, bis der, der es jetzt noch aufhält, weggenommen ist. Mit anderen Worten, das Gesetzlose wird ja mit all diesen Plänen schon längst offenbar. Wir haben ja auch über die Transformation der Welt, über die künstliche Intelligenz, die jetzt geplant ist, mit der Chip-Verbindung zwischen menschlichem Gehirn und der künstlichen Intelligenz, die von außen gesteuert wird und so weiter und so weiter. Und es heißt, der Böse wird kommen, um mit mächtigen Taten und verlogenen Zeichen und Wundern das Werk des Satans zu tun. Mit üblen Täuschungen wird er die Menschen verführen, die ihrem Verderben entgegengehen, weil sie nicht an die Wahrheit glauben, die sie retten könnte. Und deshalb wird Gott eine große Blindheit über die Menschen kommen lassen, und sie werden all die Lügen glauben. Und das ist das, was wir jetzt wissen müssen. Er sagt weiter, wir aber hören nicht auf, Gott für euch zu danken, liebe Freunde, denn ihr seid von Gott geliebt. Eure Rettung kommt durch den Heiligen Geist, der euch den wahren Gesetzen immer ähnlicher werden lässt und euren Glauben an die Wahrheit.
Ja, und wer das verinnerlicht, der steht ganz weit vorne. Und wer wirklich im Gottvertrauen ist, der hat auch wirklich nichts zu befürchten. Der muss auch durch diese Krise durch, aber er wird sie durchstehen. Wie auch immer, Licht am Horizont, gerade weiterlaufen. Sich nicht ins Wanken bringen zu lassen durch diese vielen dunklen Energien, die da ständig auf uns einprasseln. Und das, was wir hier versuchen, ist ja einfach nur anhand des ganz normalen Tagesgeschehens, diese Dinge mal geistesgegenwärtig zu erfassen, um den Irrsinn auch zu verstehen, um zu erkennen, wie falsch das Ganze ist. Wer ist in der Lage, einen Kubikmeter Wasser überhaupt zu verkaufen? Wer ist in der Lage, einen Wald zu verkaufen, einen Berg zu verkaufen? Denn wer ist denn der Eigentümer dieses Berges? Als die Menschen auf die Erde kamen, war die Erde bereits fertig. Wer kann so etwas überhaupt? Und da kommen wir genau in die nächste Argumentation, die man mir in dem Plan B als Sozialismus um die Ohren gehauen hat. Wer darf eigentlich Land verkaufen und wer darf es eigentlich kaufen? Nutzen ja. Ja, kaufen? Juristisch ausschließen im Rahmen einer gemeinsamen Vereinbarung eines Kollektivs, eines Dorfes oder eines Landes, dass man sagt, ich möchte gerne mein Grundstück haben und möchte niemanden dort haben und das möchte ich gerne ausschließen, dass ich das ausschließlich für mich nutzen kann, ist alles nachvollziehbar, aber das muss nicht über das Thema Eigentum, es gäbe auch andere Besitzrechte, soziale Besitzrechte, um das zu regeln. Und das ist nicht Pauschalsozialismus. Das hat etwas mit der Schöpfung, mit der Anerkennung der Gesetze der Natur zu tun und diese Achtung aus demütiger Haltung heraus, dass ich überhaupt auf dieser Erde sein darf, dass ich hier überhaupt durch einen Wald gehen darf. Stattdessen wird das Ganze noch mehr kommerzialisiert und irgendeiner maßt sich an, ein Kubikmeter Wasser in einem See, der gerade vor uns liegt, beispielsweise zu verkaufen. Und ein anderer, der diesen Kubikmeter Wasser nutzen will, indem er drin baden will, der muss dann eine Gebühr dafür bezahlen, weil ein anderer das gekauft hat. Das ist doch Irrsinn.
Das sind übrigens dieselben Leute, die diese Pläne jetzt fassen, die unsere Sonne künstlich verdunkeln, die auch künstliche Sterne am Himmel aufhängen, die auch Reisen demnächst anbieten auf den Mars, weil es hier gar nicht mehr so angenehm ist, und die zum Beispiel auch Milliarden gentechnisch veränderter Stechmücken aussenden, damit diese, die sind dann unfruchtbar, eben sich nicht weiter vermehren können und damit eben Populationen beeinflusst werden. Und wir haben am Montag einen Beitrag drin über Geoengineering. Wir hatten darüber schon ein paar Mal gesprochen, Wettermanipulationen, was ja gerne von den Mainstream-Medien in das Reich der Fabeln und Legenden geschoben wird oder Verschwörungstheorien. Aber es war der Fokus, der hier einige Beispiele aufgeführt hat. Gerne würde ich das heute noch besprechen, aber das werden wir nicht schaffen, weil wir noch andere Themen haben. Aber wir gehen am Montag darauf ein. Ja, du wolltest was sagen?
Ja, ich fand das übrigens sehr gut, dass der größere Sohn von Prinz Charles, wie heißt der nochmal, der Prinz?
William.
Prinz William heißt er, genau, William heißt er. Dass er sich ganz klar gegen diesen Elon Musk ausgesprochen hatte, zum Beispiel zu diesem Thema Mars zu besiedeln und so weiter. Und ganz deutlich machte, egal ob das jetzt eine Propaganda sein sollte oder nicht, ich will nicht hinter jedem Busch immer eine Verschwörungstheorie sehen. Er hat ganz deutlich gesagt, anstatt sich hier um die Erde zu kümmern, dass die wieder lebenswert ist, die Menschen in Frieden miteinander leben können in einer intakten Umwelt. Stattdessen wird hier diskutiert, wie man dann auf den Mars raussiedelt. Das sind so diese wirklichen völligen, überlaufenden, exzentrischen Prozesse, die man dann kaum noch fassen kann. Das hat mir sehr gut gefallen.
Und zu dieser Meldung passt auch, dass Deutschlands Umweltorganisationen sich auf derselben Wellenlänge wie das Weltwirtschaftsforum in Davos befinden. Sie wollen nämlich ein Totalverbot für alle innerdeutschen Kurzstreckenflüge verhängen. Übrigens scheinen da aber auch dann Leute wie Herr Gates oder Musk oder so ausgenommen zu sein. Für die gilt das nicht. Dieser Vorschlag deckt sich mit dem Umschwung von Flugzeugen auf Eisenbahnen im Bereich des Transports, was ja auch vom WEF beworben wird. Und man sagt, ein sofortiges Aus für alle innerdeutschen Kurzstreckenflüge bis zu einer Entfernung von 600 Kilometern. So könnten jährlich mehr als 1 Million Tonnen Kohlenstoffdioxid gespart und das Klima stärker geschützt werden. Und das ist ein Forderungspapier, das sich explizit an die Ampel-Verhandlungspartner SPD, Grüne und FDP richtet. Die Forderung ist deshalb so interessant, schreiben die deutschen Wirtschaftsnachrichten, weil sie sich an der Entwicklung orientiert, die von Klaus Schwab herausgegeben wurden. Und dabei tun aber diese Umweltschutzorganisationen so, als ob die SPD, die Grünen und die FDP nicht dasselbe planen würden. Also ich meine, das ist ja ein und dieselbe Sprache.
Ja, es ist immer ganz interessant, wie man das große Bild immer wieder zerkleinert in so wirkliche kleine mikroskopische Teilchen und sich dann auf irgendeinen ausgerissenen Puzzleteilchen bewegt, wie zum Beispiel die Inlandsflüge jetzt, um darüber dann wieder irgendwie das große Bild mit Klima in Verbindung zu bringen, wo dann alle nicken müssen, weil sie das Klimanarrativ glauben, und dann ist alles wieder gut. Das gesamte Bild wird tunlichst verschwiegen. Es würde ja durchaus Sinn machen, bestimmte Transportmittel, bestimmte Reisen in Frage zu stellen und überhaupt nicht mehr zu machen. Und diese völlige Freiheit, die zulasten unserer nachfolgenden Generationen geht, indem wir unendlich viele Rohstoffe verbrauchen, verbrennen durch Flüge, durch Transporte, durch Wärme und so weiter, die über Jahrmillionen eingelagert wurden von unserer Natur, von den Naturwesen. Und die werden innerhalb weniger Jahrhunderte der Industrialisierung zerstört. All diese Dinge sind zu unterschreiben. Aber es wird nie das gesamte Bild tatsächlich dargestellt, um zu zeigen, wohin das führen soll, sondern einfach nur ein ganz kleiner Part rausgerissen, Fliegerei, im nächsten Tag ist es ein Kohlekraftwerk, am nächsten Tag ist es dann wieder was anderes. Und so hat man immer das Gefühl, okay, da kann man nicken. Das ist eine wirkliche Vorgabe der Gedanken. Man wird gedacht, man darf nicht mehr selbst denken, und ich kann euch bitte immer nur auffordern, niemals das gesamte Bild außer Acht zu lassen.
Du hast es gerade gesagt, nicht sich denken lassen, sondern selbst denken. Dafür versuchen wir mit den Abendgebeten immer mehr und mehr Raum zu bekommen im Inneren des Geistes, um zu erkennen, wie autark der Mensch an sich wirklich in dieser Welt stehen könnte. Leider hat er sich in den letzten Hunderten und Tausenden Jahren abgewandt von der inneren Stimme, vom Gewissen, von der Intuition und hat sich mehr und mehr dirigieren lassen, die materialistischen Ziele anzustreben. Und letztendlich sehen wir jetzt eine Art Endauswirkung dessen, was wir ja selber alle auch mit unterstützt haben. Mit anderen Worten, wir sind auch nicht nur Opfer, sondern wir sind natürlich mit, nicht Täter, aber vielleicht doch auch Täter, weil wir natürlich vieles gedankenlos unterstützt haben, eventuell nicht nur in dieser Inkarnierung, sondern auch schon in anderen Leben, ohne großartig über die Folgen nachzudenken. Und ich habe mich immer gewundert, wenn wieder sowas wie Gender Mainstreaming oder dieser Feminismus losgingen, wo ich mehrere Knoten jedes Mal im Bauch hatte und dann gesagt habe, wir müssen doch versuchen, das aufzuhalten. Da verschieben sich doch die Grenzen und die ganze Gesellschaft wird umgebaut. Und dann haben viele Leute reagiert, achselzuckend und haben gesagt, naja, das ist nun mal der Zahn der Zeit, ne? Und mit den Zeiten verändern sich die Dinge. Und ich habe dann immer gedacht, nein, wir lassen es zu. Wir könnten dem doch auch aktiv etwas entgegensetzen. Und ich bin sicher, dass ich dafür an anderen Stellen ganz sicherlich einfach achselzuckend mitgemacht habe und nicht gegen geplante Steuerreformen und so weiter, die sich gegen die Familie richten oder gegen viele andere wichtige Dinge, nicht aufbegehrt habe, sondern, ja, okay, ist halt so, es so mitgetragen habe. Heißt mit anderen Worten, Andreas, die Menschen auf der ganzen Welt waren nicht wachsam genug.
Ja, man nennt es Träge oder Trägheit. Und genau diese Trägheit zieht sich konsequent durch diese gesamten Menschenepochen, die wir hinter uns haben. Und wir gehörten ja alle mit dazu im Rahmen dieser Reinkarnation und kennen alle diese Epochen. Auch wenn es unbewusst ist, aber wir kennen sie sehr wohl. Es ist in unserem Körper, in unserer Seele sehr wohl verankert, was da auch schiefgelaufen ist. Und deshalb müssen oder besser gesagt dürfen wir diese Wechselwirkung jetzt auch erleben. Und wir haben jetzt die große Chance, das ist die größte Chance überhaupt, die diese Menschheit offenbar je hatte, durch dieses Corona-Narrativ jetzt, die einmal durchgeschüttelt zu werden, um in die Geistesgegenwart zu kommen und zu erkennen, wie die Welt ist, um dann zu erkennen, was wäre unsere Aufgabe. Was für eine großartige Chance haben wir damit. Und du sprachst gerade dieses Gender und diesen ganzen Irrsinn an. Es ist natürlich unsere Aufgabe zu sagen, stopp, das ist völliger Schwachsinn. Oder dass ein Kind sich von heute auf morgen entscheiden kann, dass es kein Junge ist, sondern jetzt plötzlich ein Mädchen oder was anderes. Das ist einfach schwachsinnig, im Sinne schwach. Und all diese Dinge, denen können wir entgegen stehen und sie können noch so primitiv und noch so simpel sein, ein Großteil latscht wieder hinterher und bleibt verhaftet in diesem Trägheitsmoment. Und das ist übrigens ihr gutes Recht, aber dafür müssen sie auch ihre Wechselwirkung zahlen. Und das könnte dann irgendwann mal, so wie es sich jetzt momentan in diesem jüngsten Gericht heranreift, dann auch wirklich die letzte Chance gewesen sein und die letzte Wechselwirkung, die sie dann erlebt haben. Und das muss man wirklich erkennen, dass das die große, große Chance ist, jetzt in eine neue Denkära reinzukommen und diese Herausforderung anzunehmen und diese Trägheit endlich verlassen. Und da sind viele dran, wir kennen das nicht nur in unserem Umfeld, es ist immer sehr schön, über andere zu urteilen, in meinem ganzen Umfeld sind alles nur Leute, die kriegen nichts geregelt, die schaffen nichts und so weiter. Selbst sich mal einfach im Spiegel in die Augen sehen und sagen, ist man wirklich selbst dabei, so weit, wie man es eigentlich könnte? Oder ist man selbst auch noch in der Trägheit verhaftet? Ich stelle mir die Frage jeden Morgen und bin jedes Mal wieder erschüttert, wie viele Dinge mir einfallen, die ich noch nicht richtig mache.
Aber darüber redest du mit mir nie?
Nein, das mache ich mit mir selber aus.
Aha, das höre ich ja gerade zum ersten Mal. Ja, und solange es noch nichts kostet, geht bitte viel raus in die Natur.
Atmen.
Atmet tief, das kostet auch noch nichts übrigens. Auch wenn ihr einen Baum umarmen wollt, kostet es noch nichts. Und ja, ihr dürft es noch tun. Was ich jetzt nach diesem Vortrag hier von dir tun werde, ist, wenn ich rausgehe, dann versuche ich mich mit dem Wesenhaften zu verbinden und werde sagen, in die Richtung gehend, lasst uns gemeinsam diesen Wahnsinn am Ende verhindern, dass es dazu nicht kommen wird. Denn wir sind in diesem Transformationsprozess und wenn der vorbei ist, das sagen eben auch die Prophezeiungen, dann ist das, was wir hier gerade durchleiden müssen und wovon wir bedrängt werden, vorbei. Und die Großen und Mächtigen der Welt werden versuchen, sich in den Felsspalten vor dem Angesicht Gottes zu verstecken. Aber er wird sie finden und er wird sie richten. Und dann ist die Welt frei. Und das ist das Ziel. Lasst uns wirklich auch mit den Wesenhaften gemeinsam diesen Plan haben, dass wir dort so schnell wie möglich hinkommen. Und deswegen ist es gut, dass diese globalen sogenannten Misanthropen, sage ich jetzt mal, denn was anderes ist es natürlich nicht, dass die diesen Druck machen. Das muss jetzt sein, damit wir wirklich schnell um diese letzte dunkle Kurve herumkommen. So, Andreas, und das letzte Thema, ich will es doch noch kurz ansprechen. Du hast gerade darüber gesprochen, dass die bei den Koalitionsverhandlungen sich jetzt heute dieses Thema rausholen und morgen zupfen sie das raus. Ja, worüber sie jetzt verhandeln, die SPD, die FDP und die Grünen, nämlich über einen Koalitionsvertrag. Und nächste Woche geht es auch um die Reform des Rentensystems. Und da schreibt die Bild-Zeitung: Rentensystem vor dem Kollaps? Fragezeichen. Und es gibt eine sogenannte letzte Hoffnung, das ist die Aktienrente. Die FDP dringt auf die Einführung einer gesetzlichen Aktienrente. Das heißt, Erwerbstätige sollen künftig Teile ihres Gehaltes, nämlich 2% vom Bruttolohn, in einen staatlich verwalteten Fonds einzahlen. Das Geld soll dann gewinnbringend am Kapitalmarkt angelegt werden. Heißt das mit anderen Worten, die wollen zocken?
Nein, es ist schon nach diesen Mustern, die wir hier haben in unseren Rahmen, nachvollziehbar. Aber es ist trotz alledem längst der Zeitpunkt gekommen, die Grundfrage zu stellen. Wir haben zwei verschiedene Rentensysteme. Wir haben einmal die gesetzlich geregelte Rente. Viele glauben übrigens, es ist eine staatliche Rente. Es ist keine staatliche Rente, denn sie zahlt nicht der Staat, sie zahlen die Bürger selbst. Und es gibt eine Rente, die man haben kann nach einem Kapitalanlageverfahren. Was heißt das? Die gesetzliche geregelte Rente läuft nach einem Umlageverfahren. Die jetzt da seienden Arbeitnehmer, die wir haben im Arbeitsprozess, führen einen Teil ihres Ertrages, den Mehrwert, die Mehrwertschaffung durch die Arbeit, führen sie ab an eine Institution, die nennen wir gesetzliche Rentenversicherung, LVA oder BFA und so weiter. Und die nehmen dieses Kapital und reichen es dann durch an die jetzt da seienden Rentner. Die Rentenbeiträge, die ich gerade einzahle, gehen sofort gerade jetzt wieder raus an die Rentner. Das ist ganz wichtig. Wir haben natürlich dann Über- und Unterdeckungen, wenn wir dann sehr starke geburtenstarke oder geburtenschwächere Jahrgänge haben. Deshalb muss beispielsweise bei sehr viel Einzahlern natürlich auch dann nur weniger Geld ausgezahlt werden, wie in den 60er, 70er, 80er Jahren, weil natürlich relativ wenige Rentner da waren, die zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg schlicht und ergreifend nicht mehr aus dem Krieg zurückgekommen sind. Dadurch waren wenige Rentner da und es waren sehr viele Einzahler da. Dieses Kapital hätte man sichern müssen, um damit die hohe Rentnerzahl, die jetzt erst kommt, logischerweise finanzieren zu können. Aber eins ist doch definitiv, gehen wir noch mal weiter zurück, es ist alles nur eine Geldrechnung. Die Renten der Menschen, die nicht mehr arbeitsfähig sind aufgrund Alters und Abnutzung, die müssen ihr Geld bekommen immer aus der derzeitigen Ökonomie, nämlich die Wirtschaft, die geschaffen wird, das Brötchen, was gebacken wird, das ist der Rentner ja jetzt. Das ist ja genau das, was er jetzt genau verbraucht. Und wenn wir das wissen, dass das immer ein direkter Durchlauf ist, dass die aktuelle Ökonomie auch die nicht die Menschen, die keine Einkommen mehr haben aufgrund ihres Alters, dass die das finanzieren müssen. Ob das auf dem Anlagemarkt gemacht wird oder auf dem Umlage, wie das eben halt durch die gesetzliche Rentenversicherung ist, ist dabei völlig wurscht. Durch die Zerstörung der ökonomischen Strukturen allerdings ist es so, dass sowohl die Umlagerente als auch die aktienbasierte Rente nicht mehr funktionieren kann, sondern wir brauchen ein völlig neues Denkmuster, wie die Erde in der Lage ist, alle Menschen zu ernähren. Und da findet man schon Möglichkeiten, die man sogar auch beim WEF sogar findet, wenn es eben halt nicht die Initiatoren werden und man sieht, welche Strukturen da offenbar hintersteht. Und man sieht das ja anhand dieser Fehlentwicklungen. Also diese einfache Methode zu sagen, wir decken jetzt quasi die gesetzliche Rentenversicherung in eine aktienbasierte Rentenversicherung, ist linke Tasche, rechte Tasche, weil alles hängt unmittelbar miteinander zusammen. Und die Ökonomie derzeit muss die jetzt da seienden Rentner finanzieren. Und wenn die Ökonomie zerstört wird, und das wird sie gerade, zumindest diejenigen, die Mehrwert schaffen und die Menschen ernähren soll und ihnen dann die möglichen Bedürfnisse befriedigen soll, da ist es völlig wurscht, ob das die gesetzliche nicht bezahlen kann oder die Anlagerente nicht bezahlen kann. Wir brauchen ein Umdenken, dass die Rente finanziert wird aus der Wirtschaftskraft gesamt und nicht mehr aus den Arbeitnehmern. Denn hier steht immer drin, was auch jetzt hier die FDP sagt, der Arbeitnehmer soll von seinem Gehalt in die Aktienrente bezahlen und nicht die Wirtschaft soll davon bezahlen. Was mich hier stört, ist, dass die Wirtschaft nicht den Menschen dient, sondern die Menschen der Wirtschaft zu dienen haben. Und solange dieses Narrativ seit Hunderten von Jahren nicht in Frage gestellt wird, können wir es drehen, wie wir wollen. Eine Aktienrente oder eine umlagefinanzierte Rente sind zwei Seiten derselben Medaille wie Kapitalismus und Sozialismus. Diese Denkstrukturen müssen wir brechen.
Heißt mit anderen Worten, auch das System ist jetzt im Zusammenbruch eigentlich begriffen. Der Mensch wird von neue Herausforderungen gestellt und eventuell ist das, was du hier angedacht hast, Andreas, ja das Modell für die neue Zeit, wenn wir mit Mühe und Not und unter großem Keuchen und Ächzen durch dieses Nadelöhr hindurchgekommen sind.
Genau, wir haben es im Plan B beispielsweise beschrieben, in der Wissensmanufaktur zu finden. Ich habe es um die Jahrtausendwende schon in vielen Aufsätzen auch verfasst, wie genau ein Rentensystem funktionieren müsste, damit es funktioniert. Und ich denke, der Zeitpunkt wird kommen, wo es dann auch entsprechend umgesetzt wird. Die Erde ist groß genug für alle Menschen, damit alle satt sein können und alle menschenwürdig leben können und tier- und naturwürdig übrigens auch. Das ist möglich, aber dazu müssen wir ganz diese momentanen Strukturen verlassen.
Da sind wir mittendrin. Dafür sorgt schon Genf. Nee, Davos.
Davos. Da, wo es so teuer ist.
Da, wo es so teuer ist. Die vielen Milliardäre, die sorgen dafür, dass wir bald ein neues System haben.
Genau so ist es. Wir bleiben trotz alledem in einem ruhigen Fahrwasser und wir wünschen euch alles Liebe. Und übrigens, die Sonne kommt gerade raus.
Ist es denn wahr?
Ist so.